Herzlich willkommen beim deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Einleitend bringen wir die Nachrichten. Am Mikrofon ist Martina Schneeberkova. Der tschechische Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík musste den für heute geplanten Besuch bei der tschechisch-slowakischen Einheit im Kosovo wegen schlechten Wetters absagen. Die ungünstigen Klimabedingungen erlauben dem Minister nur, in der mazedonischen Hauptstadt Skopje zu landen. Dort wird er sich gegen 13 Uhr mit einigen tschechischen Soldaten treffen. Zusammen mit dem tschechischen Verteidigungsminister reisen nach Skopje auch 60 Kinder aus dem Kosovo, die seit dem 9. Dezember zu Besuch in Tschechien warten. Die in Kuwait stationierten tschechischen Soldaten feiern das Weihnachtsfest etwas untraditionell. Die Stimmung sei aber gut, auch wenn sie die Feiertage weit entfernt von ihren Verwandten verbringen. Darüber informierten der Sprecher der tschechischen Einheit in Kuwait, Major Luděk Lavička, und der Kaplan Kapitän Pavel Ruml heute die Nachrichtenagentur ČTK. Die Soldaten werden Weihnachten zweimal feiern, einmal am Dienstag nach böhmischer Tradition und dann am Mittwoch mit anderen ausländischen Soldaten nach deren Traditionen. Seit März dieses Jahres sind tschechische Soldaten im Rahmen der Operation Enduring Freedom in Kuwait stationiert. Der NATO-Gipfel, die tschechischen Parlamentswahlen und die Hochwasserkatastrophe werden für die drei bedeutendsten Ereignisse der letzten Zeit gehalten. Dies geht aus Meinungsumfragen hervor, die Ende November und Anfang Dezember vom Zentrum für öffentliche Meinungsforschung durchgeführt wurden. Während der NATO-Gipfel von 87% der Befragten als eines der drei wichtigsten Ereignisse bezeichnet wurde, wurde den diesjährigen Wahlen von 59% der Befragten eine große Bedeutung beigemessen und 27% der Befragten nannten in diesem Zusammenhang die diesjährige Hochwasserkatastrophe. Nach starken Regenfällen verwandelte sich die Straßen im Landkreis Karlovy Vary – Karlsbad am Sonntagabend in gefährliche Eisflächen. Vom Glatteis war in der Nacht auf heute die ganze Region betroffen. Eine starke Eisschicht bildete sich auf den Ästen der Bäume, viele davon vor allem Birken brachen unter der schweren Eisdecke zusammen und fielen auf die Straßen, wo sie den Verkehr behindern. Die Feuerwehr hat bisher an 53 Stellen gefallene Äste oder Bäume beseitigt. Die Autofahrer werden gebeten, besonders vorsichtig zu fahren. Die Meteorologen warnen auch in den nächsten Tagen vor Glatteis. Mit Problemen ist vor allem in den Landkreisen Südböhmen, Pilsen und Karlsbad zu rechnen. Soweit die Nachrichten durch das Tagesecho, führt sie jetzt Markéta Maurová.
Tagesecho.
Willkommen zum Tagesecho von Radio Prag. Wir blicken darin zunächst auf das vergangene Wochenende zurück, das im Zeichen der Weihnachtseinkäufe stand. Die Bewegung der kaufgierigen Massen in Prag wurde durch eine erfreuliche Tatsache erleichtert. Die vom Hochwasser beschädigte U-Bahn-Linie A wurde wieder in ihrer Gesamtlänge in Betrieb genommen. Und wir werden auch nach Český Krumlov in Südböhmen reisen. Das dortige Egon Schiele Art Zentrum lädt zur Besichtigung einer umfangreichen Salvador Dali Ausstellung ein. Im Tagesecho schließt sich heute die Sendereihe Eurodomino an. Die in Kopenhagen beschlossene EU-Osterweiterung ist darin Thema unseres Gesprächs mit dem Politologen Rudolf Kučera. Die tschechischen Medien berichten in diesen Tagen kaum über andere Themen als über Weihnachtseinkäufe, Weihnachtsbräuche, das Weihnachtsfernsehprogramm. Auch wir haben daher an den Anfang unseres heutigen Programms ein weihnachtliches Thema gestellt, das sich allerdings bei genauerem Hinsehen eher als knallhartes Business erweist. Die Weihnachtseinkäufe. Hören Sie dazu den folgenden Beitrag von Celia Schultheiß.
Nach dem letzten sogenannten goldenen Einkaufswochenende vor Weihnachten kann der tschechische Handel beruhigt ins neue Jahr gehen. Das Weihnachtsgeschäft hat in diesem Jahr Rekordeinkünfte gebracht. Und das, obwohl oder gerade weil die Händler zu rapiden Preissenkungen gegriffen hatten, da sie zunächst ein zu schwaches Geschäft befürchteten. Den Vorjahresrekord gebrochen haben die Tschechen auch, was den Geschenkekauf in Raten anbelangt. Ein Hit unter den diesjährigen Gaben ist das Verschenken von Reisen und Kuraufenthalten, eine Geschenkform, die noch bis vor kurzem in Tschechien eher unüblich war. Generell vermutet Alexander Todt von der Gesellschaft Böhmen Partner hinter der zunehmenden Schenkwut der Tschechen in erster Linie folgendes Motiv.
Spousta lidí chce alespoň o tomto vánočním čase jaksi dohnat
všechno, co nestihli.
Viele Menschen wollten in der Weihnachtszeit das aufholen, was sie während des Jahres nicht geschafft hätten, meint Alexander Todd. Wenn sie sich etwa um ihr Geschäft hätten kümmern müssen. Und deshalb würden sie kaufen, wo und was auch immer, um wenigstens durch mehr Geschenke eine emotionale Beziehung zu den Beschenkten zu demonstrieren. Um an den ursprünglichen Sinn der Begriffe Nächstenliebe und Bescherung zu erinnern, hat die Initiative Weihnachtsfieber von mehreren Supermärkten im nordmährischen Friedeck-Miesteck auf Flugblättern sowie im Internet darauf hingewiesen, dass die großen Umsätze der Firmen die eine Seite der Medaille, die verheerende Armut in großen Teilen der Welt die andere sei. In diesem Zusammenhang verwiesen die Organisatoren der Protestaktion auch darauf, dass jährlich weltweit rund 400 Milliarden Dollar für Drogen und 780 Milliarden für Waffen ausgegeben werden, während 13 Milliarden Dollar ausreichen würden, um die Welt mit Grundnahrungsmitteln zu versorgen. Mehr als 4 Monate sind seit der Hochwasserkatastrophe vom August bereits vergangen. Diejenigen, die sich damals aus Medienberichten oder sogar mit eigenen Augen ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung machen konnten, die wird es aber nicht sonderlich verwundern, dass man in Prag noch immer an der Beseitigung so mancher Schäden arbeitet. Aus gegebenem Anlass werfen wir heute wieder einmal einen Blick auf die Prager U-Bahn. Denn am vergangenen Samstag wurde dort ein neues Teilstück wieder eröffnet. Hören Sie mehr von Gerald Schubert.
Unter all den von der Flutkatastrophe in Mitleidenschaft gezogenen Infrastruktureinrichtungen Prags hatte es die U-Bahn wohl am schwersten erwischt. Keine der 3 Linien war von den Überschwemmungen verschont geblieben. Seit dem 13. August ist die Metro ein Torso. Kein Wunder also, dass die Reparaturarbeiten sich schwierig gestalten und nur schrittweise von Erfolg gekrönt sind. Vergangenen Samstag war es aber wieder einmal soweit. Ein neues Teilstück wurde eröffnet. Und zwar wurde die Linie A, die bislang vom Osten kommend nur bis zur Station Museum, also zum oberen Ende des Wenzelsplatzes führte, bis zur Endstation Davidská verlängert. Damit ist diese Linie zwar in voller Länge wieder in Betrieb, jene beiden Stationen aber, die zu beiden Seiten der Moldau in Ufernähe liegen, werden von den Zügen vorerst noch ohne Halt passiert, wie die Sprecherin der Prager Verkehrsbetriebe, Michaela Kuchářová, ausführte.
In den Stationen Malostranská und Staroměstská, die vom Hochwasser am stärksten beschädigt wurden, kann man derzeit noch nicht ein- und aussteigen. Diese Stationen bleiben vorläufig für die Fahrgäste geschlossen. Die Reparatur der Rolltreppen ist dort noch nicht beendet.
Und wie sieht es aktuell mit dem restlichen Teil des U-Bahn-Netzes aus? Die Linie C verkehrt bereits wieder ohne Einschränkungen. Auf der Linie B, die insgesamt am schwersten verwüstet wurde, dauern die Reparaturarbeiten aber noch länger. Hier werden die Züge voraussichtlich erst Ende Januar wieder von Endstation zu Endstation fahren. Dabei bleiben jedoch zunächst noch die Stationen Národní Třída, Náměstí Republiky, Křižíkova und Invalidovna geschlossen. Erst für Ende März 2003 rechnet man auch hier mit einer vollständigen Inbetriebnahme. Der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Jerzy Baroubek bilanzierte indes das Gesamtausmaß der Schäden und nannte dabei die einzelnen finanziellen Quellen zur Wiederherstellung der Prager U-Bahn.
Kdybych to zrekapituloval, ty zdroje na obnovu metra, to je asi těch 6,9 miliardy korun celkem, takže 2,8
insgesamt betragen die Kosten etwa 6,9 Milliarden Kronen, also 230 Millionen Euro. 2,8 Milliarden kommen vom Staat, 2,4 Milliarden beträgt ein Kredit von der Europäischen Investitionsbank, 1 Milliarde kommt von Versicherungen und 700 Millionen aus Eigenmitteln der Prager Verkehrsbetriebe.
Im Tagesecho am Freitag haben wir, verehrte Damen und Herren, in die prächtige südböhmische Stadt Český Krumlov eingeladen, in der die touristische Saison noch nicht beendet wurde. So hat beispielsweise das dortige Schloss bis zu Silvester offen. Ein weiterer Grund, um in diese Stadt zu kommen, ist eine riesige Salvador Dali-Ausstellung im dortigen Egon Schiele Artzentrum. Hören Sie dazu ein Interview, das Dagmar Keberlova vor Ort mit der Leiterin des Museums Hanna Jermusova geführt hat.
Ja, wir hatten großes Glück, dass nach der Hochwasserzeit haben uns sehr viele Leute geholfen, sogar tschechische Armee, und haben uns Leute auch von Ausland geholfen. Darum konnten wir auch neben diesen Arbeiten, Bauarbeiten und Aufräumungsarbeiten konnten wir auch unsere neue Ausstellung vorbereiten. Das ist jetzt eine riesige Ausstellung, Grafikausstellung von Salvador Dalí. Wir haben im Haus jetzt fast 500 Grafiken von Dalí, sind das Zyklen. Die sind sehr interessant, weil sind das komplette Zyklen. Und das sind zum Beispiel der Decameron oder Faust oder Gargantua und Pantagruel oder die gelben Liebschaften und so weiter. Wir haben aber auch viele Arbeiten in Vitrinen, zum Beispiel erste Auflage von Dalí Biografien oder die Bibel, welche hat Dalí illustriert oder verschiedene sehr interessante Sachen. Wir haben auch Filme hier, welche möchten wir während der Ausstellung präsentieren. Die Filme, auf welche hat Dalí gearbeitet mit Luis Buñuel. Wir haben aber auch Biografiefilme. Wir haben auch die Oper hier von Salvador Dalí und das alles gehört zur Ausstellung und wir hoffen, wir können das sehr gut präsentieren.
Wie ist es Ihnen gelungen, so eine große und bedeutende Ausstellung nach Český Krumlov zu bringen und hier zu organisieren?
Wie alles, was irgendwie gut und interessant ist, das war ein Zufall. Ich habe mich kennengelernt mit spanischer Kulturattaché in Wien, Dr. Xavier Seles, und er hat mir ein paar Kontakte gegeben. Zwischen diesen Sammlern ist Dr. Heinz Est aus Deutschland, welcher ist sehr bekannt und berühmt, hat selbst eine große Sammlung und hat eigene Namen zur Verfügung gegeben und hat bei anderen Familien, bei anderen Sammlern auch für uns gebeten, die Leihgaben, und darum haben wir diese wahnsinnige, riesige Ausstellung hier, 500 Arbeiten.
Sie sind für die Besucher das ganze Jahr eröffnet?
Wir haben 365 Tage offen, jeden Montag, Weihnachten, Neues Jahr, Silvester, wie Sie wollen, täglich 10 bis 18 Uhr. Und diese Ausstellung Salvador Dalí wird laufen bis September nächstes Jahres. Es wird aber im Juni dazu geöffnet noch Ausstellung von Biela Kolářová, eine tschechische Künstlerin, die hat aber jahrelang in Paris gelebt mit ihrem Mann Jiří Kolář. Diese Ausstellung wird zu 80. Geburtstag vorbereitet, auch mit Katalog. Dann öffnen wir eine große Ausstellung von Stanislav Kolíbal und für Herbst 2003 vorbereiten wir Alfred Kubín Ausstellung.
Und ist es die größte Ausstellung von Salvador Dalí in Tschechien?
Sicher in Tschechien, aber von Sammlern habe ich gehört, dass auch in Europa. 500 Stück waren noch nie zusammen gezeigt. Grafikausstellung.
Auch in Prag leuchten zur Weihnachtszeit Tausende von Lichtern in den Straßen, auf den Plätzen. Das passt zum Fest des Lichtes. Aber mit dem Licht ist das manchmal so eine Sache. Dazu der folgende Beitrag von Alexander Schnelle.
Wer jetzt abends, wenn es dunkel wird, durch die Gassen des weihnachtlichen Prag schlendert, der kann sich an der Vielfalt all der Weihnachtslichter erfreuen. Und es gibt eine bunte und kaum übersehbare Fülle verschiedenster Formen, von Kometen über Tannzweige, Schneeflocken und Sterne, bis zu den Lichterschlangen an den Bäumen des Wenzelsplatzes, ganz zu schweigen von den vielen Weihnachtsbäumen und den Buden der Weihnachtsmärkte, die in allen Farben gleißen und schillern. Auch wenn sich manches an der Kitschgrenze bewegt und wenn man bedenkt, wie viel elektrische Energie notwendig ist, um diese Lichterorgie zu ermöglichen, überwiegt bei mir eher ein heimeliges Gefühl, das auch mit Erinnerungen an die Kinderzeit verbunden ist. Weihnachten, das Fest des Lichts und der Lichter. Da sitze ich kürzlich in der Stube, lese in einem Buch, und da es gegen Abend geht und es draußen schon ziemlich dunkel ist, habe ich das Licht angemacht. Außerdem habe ich eine CD aufgelegt, die Musik perlt durch den Raum. Eine angenehme, gemütliche Stimmung herrscht. Plötzlich, völlig unvermutet, geht mit einem leichten Klick das Licht aus, die Musik verstummt augenblicklich. Natürlich, denke ich, Stromausfall, nicht zum ersten, nicht zum letzten Mal. Aber ich hoffe auch, dass das wie meist nur ein paar Augenblicke, allenfalls Minuten dauert. So nach einer Dreiviertelstunde, dann nach anderthalb Stunden werde ich unruhig. Da es inzwischen draußen fast ganz dunkel ist, herrscht in der Wohnung Finsternis. Um aufs Klo gehen zu können, suche ich die alte Taschenlampe. Mir wird bewusst, dass gar nichts mehr geht, kein Licht, keine Heizung, langsam wird es empfindlich kühl, kein Telefon. Und wenn das so weitergeht, können wir uns auch das feine Schweinekotelett abschminken, das wir zu Abend essen wollten. Wie sehr wir doch von der Elektrizität abhängig sind, geht's mir durch den Kopf. Kurz und gut, die Dunkelheit und lichtlose Zeit dauert fast 7 Stunden und zieht sich bis in die Nacht hinein. Inzwischen ist auch meine Frau zu Hause, hat sich durch den zappendusteren Hausflur gekämpft. Inzwischen haben wir auch sämtliche verfügbaren Kerzen mobilisiert, um so nicht ganz im Dunkeln sitzen zu müssen. Und ein wenig Feierlichkeit kommt sogar auf. Die Stille ist durchaus angenehm. Kein Surren des Kühlschranks, kein Rauschen der Heizung, alles ruhig. Dennoch sind wir heilfroh, als mit einem Ruck das Licht wieder angeht, der Kühlschrank zu grunzen beginnt und sich auch die Heizung wieder bemerkbar macht. Was auch nötig ist, denn inzwischen ist es sehr kalt geworden. Jetzt, einige Zeit später, bei meinem Bummel durchs weihnachtliche Prag, kommt mir der Stromausfall wieder in den Sinn. Und ich gehe rasch ein paar Kerzen kaufen, nicht nur für Heiligabend, sondern überhaupt, für alle Fälle, damit wir Licht haben, wenn die Lichter wieder mal ausgehen sollten.
Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, das letzte vorweihnachtliche Tagesecho. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich Sie noch mit dem Programm bekannt machen, das unsere Redaktion für die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage für Sie vorbereitet hat. Wie hat sich die Tradition der Weihnachtsbescherung entwickelt und wodurch sie hierzulande geprägt wurde? Davon möchten wir am 24. Dezember erzählen. Der zweite Teil unserer Sendung am Heiligabend gilt der heutigen Rolle von Stiftungen und karitativen Organisationen in Tschechien. Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist nicht nur die Zeit des üppigen Essens und des Müßiggangs. Etwas mehr über feierliche Sportveranstaltungen dieser Tage erfahren Sie in unserer Sendung am ersten Weihnachtsfeiertag. Und danach werden wir nach den Spuren deutscher Firmen suchen, die in Tschechien tätig sind. Wie werden deren Mitarbeiter auf die Zusammenarbeit mit tschechischen Partnern vorbereitet? Gerade dieser Frage gehen wir am Mittwoch, dem 25. Dezember, nach. Und am letzten Weihnachtstag wenden wir uns dem Thema Weihnachtskrippen zu. Es soll jedoch weniger von den Krippen selbst die Rede sein, sondern vielmehr von Menschen, die ein emotionales Verhältnis zu diesem besonderen Produkt der Volkskunst haben. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie unter den genannten Themen das ein oder andere entdeckt haben, dass Sie interessant finden und dass Sie auch die Feiertage mit uns, mit Radio Prag, verbringen werden. Nun aber wieder zurück in die politische Realität. Am Mikrofon wartet auf Sie Dagmar Keberlova mit ihrer Senderei Eurodomino.
Eurodomino, Tschechien.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur letzten Ausgabe von Eurodomino. Dieses wird heute, wie Sie vielleicht schon ahnen, im Zeichen des Kopenhagener Gipfels stehen. Über den Ausgang des Gipfels aus tschechischer Sicht haben wir Sie gleich nach dessen Ende schon in unseren Tagesecho-Sendungen ausführlich informiert. Heute wollen wir uns mehr mit seinen Auswirkungen und dem Widerhall in der Tschechischen Republik auseinandersetzen. Und wir werden uns mit dem Politologen und EU-Experten Rudolf Kučera über dieses Thema unterhalten. Durch die Sendung führt sie Dagmar Keberlova. Seit Kopenhagen ist Europa nicht mehr so wie vorher. Große Worte über die historische Vereinigung Europas sind bei und nach dem Gipfeltreffen gefallen. Man würde erwarten, dass nicht nur die jetzigen Mitglieder, sondern auch die künftigen EU-Mitgliedstaaten, um die sich die Union eigentlich erweitert, den Ausgang des Gipfels als einen Grund zum Feiern verstehen werden. Während es in anderen Beitrittsländern auch wirklich so war, hat man in Tschechien die Ergebnisse eher lauwarm wahrgenommen. Die Debatte drehte sich schon vor dem Gipfel vorrangig ums Geld und nach dem Gipfel war es auch nicht anders. Über das Wichtigste an der Erweiterung, nämlich dass die Tschechische Republik bei diesem historischen Ereignis dabei ist und darüber, Was dies für das Land nach 40 Jahren Kommunismus und 13 Jahren langen Wartens bedeutet, wurde kaum ein Wort verloren. Wollen Sie, der Politologe und EU-Experte Rudolf Kučera, den Grund dafür?
No, já myslím, že na tom má vinu vláda a média, vlastně, protože...
Ich glaube, dass daran die Regierung und die Medien schuld sind, weil sie nicht ausreichend genug betont haben, dass Kopenhagen den Abschluss der Beitrittsverhandlungen bedeutet, sowie eine Einladung zum Beitritt, der in anderthalb Jahren vor sich gehen wird. Diese historische Bedeutung wurde unterschlagen. Stattdessen wurde immer wieder betont, dass Premier Spidla in Kopenhagen mehr Geld erkämpfen soll. Das war eine absolut falsche Intention und niemand sagte hier, dass über das für die Kandidatenländer zur Verfügung stehende Geld bereits entschieden wurde. Und außerdem hat niemand gesagt, dass dieses Geld eigentlich eine gute Summe ist.
Nur die wenigsten haben in Tschechien auf die tatsächliche Bedeutung von Kopenhagen hingewiesen. Unter denen, die es doch getan haben, waren vor allem der tschechische Präsident Václav Havel und der EU-Botschafter Ramiroš Cibrián. Beide haben sich dahingehend geäußert, dass die EU-Mitgliedschaft nicht nur in Geld umgerechnet werden darf, und dass man das Wichtigste nicht aus den Augen verlieren darf, nämlich, dass Tschechien im gemeinsamen Europäischen Haus eine gleichberechtigte Stimme haben wird. Oft erwähnt wurde auch, wie auch Politologe Kučera meint, die Rolle der Medien, die sich von der Finanzdebatte mitreißen ließen und keine weitreichenderen Debatten und Informationen gewährleisten konnten. Wird sich Politologe Kučera zufolge bis zum Referendum diesbezüglich etwas ändern?
No, bylo by to samozřejmě velmi žádoucí, velmi...
Es wäre notwendig, aber ich bezweifle stark, dass sich etwas ändern wird. In den Kommentaren vermisse ich immer mehr die profunden Kenntnisse der Tatsachen. Nur wenige Journalisten kennen sich in den umfangreichen Fakten aus. Die Regierung wird zwar mehr Geld für die Information vor dem Referendum zur Verfügung haben, aber auch viel Geld muss nicht unbedingt ein gutes Ergebnis zur Folge haben. Wir wissen nicht, unter wem die Regierung dieses Geld aufteilt. Und wenn sie es so macht wie bisher, wo ich feststellen konnte, dass das Außenministerium eine flächendeckende Werbung für die EU in der Boulevardzeitung Blesk vorzog, so könnte das auch überhaupt kein Ergebnis bringen.
Die tschechische Regierungskoalition, die mit dem Ergebnis von Kopenhagen zufrieden ist, hat dieses im Parlament bereits zweimal gegen die Opposition verteidigen müssen. Die Frage ist, ob die gespaltene politische Szene und die unzureichend informierenden tschechischen Medien bis zum 4. Juni angesetzten Referendum die Bürger über den Beitritt ihres Landes aufklären können. Trotz seiner bereits erwähnten Skepsis ist Politologe Kučera im Hinblick auf den Ausgang des Referendums zuversichtlich.
Ano, no, ja, ich myslím, že zatím stále ještě existuje velmi dobrá šance, že
ich glaube, dass es immer noch eine ziemlich gute Chance gibt, da sich in der tschechischen Gesellschaft eine Schicht von Menschen herausgebildet hat, die sich der Ernsthaftigkeit dieses Schrittes bewusst sind. Damit meine ich alle Unternehmer, die Mittelschicht, Studenten. Diesen allen wird die Mitgliedschaft sehr schnell und sehr direkt Vorteile bringen. Diese werden das Referendum entscheiden. Die Unzufriedenen, vor allem die Landwirte, machen nur eine Minderheit aus, auch wenn sie die lautesten sind. Es ist eine Belehrung für die Regierung. Denn Tatsache ist, dass wir in Kopenhagen wirklich am wenigsten bekommen haben, aber darum ging es gar nicht. Jetzt sollte sich die Regierung darauf konzentrieren, der Öffentlichkeit die positiven Seiten des Beitritts zu präsentieren. Dann könnte man ein positives Ergebnis erwarten.
Abschließend noch zu den Beitrittsbedingungen, zu denen die Bürger im Referendum ebenfalls befragt werden. Sind diese dem Politologen Kučera zufolge so gut, dass Tschechien beitreten sollte?
Ich bin davon fest überzeugt. Wichtig ist, dass wir ein Teil einer Gemeinschaft sind, die gewisse Rechte und Werte schätzt, ein Bestandteil einer hochentwickelten Welt. Auch das, was sich auf der finanziellen Seite bietet, ist viel, aber nicht in den direkten Zahlungen, sondern in den strukturellen Fonds. Und daraus müssen wir schöpfen können. Von allen Seiten scheint mir der Beitritt günstig. Und wenn der eine oder andere Sektor nicht konkurrenzfähig ist, sollte sich dieser dessen bewusst werden und selber etwas tun. Und nicht um jeden Preis verlangen, dass der Staat für ihn etwas macht und ihn beschützt.
Dies hört man in Tschechien nicht so oft. Es ist immer leichter zu jammern, als etwas zu tun. In diesem Sinne noch abschließend ein Kommentar zum Kopenhagener Gipfel des in Frankreich lebenden tschechischen Schriftstellers Pavel Tigrid, der am 19. Dezember in der Tageszeitung Mladá Fronta Dnes veröffentlicht wurde.
Wir sollten uns des historischen Umbruchs erfreuen und wenn nichts anderes, dann denjenigen danken, die sich darum verdient gemacht haben. Mit uns sympathisierenden Staatsmännern, den Politikern der EU-15, dem Erweiterungskommissar Günther Verheugen, unseren eigenen Unterhändlern in Brüssel. Nicht nur, dass es sich gehören würde, sondern es wäre auch Vorzeichen der Hoffnung, dass wir zumindest manchmal Anerkennung statt Enttäuschung äußern können, dass wir mehr großzügig als kleinlich sein können. Es liegt am Präsidenten, am Premier, an den Vorsitzenden beider Parlamentskammern, sich dabei beispielhaft zu verhalten.
Und mit diesem Zitat aus Pavel Tigrids Artikel mit dem Titel Ein bisschen Dankbarkeit für Kopenhagen verabschieden wir uns vom Eurodomino für dieses Mal und auch dieses Jahr. Was kann man sich für das kommende Jahr noch wünschen? Vielleicht, dass diese Rubrik in ihr letztes Jahr des Bestehens hineinrutscht und dass der Ausgang des Referendums tatsächlich einen Stern für Tschechien auf der europäischen Flagge zur Folge haben wird. Dass Europa nach Kopenhagen ein Europa mit Tschechien sein wird. Frohe Weihnachtstage und einen guten Rutsch wünschen Ihnen
Gerald Schugart
und Dagmar Keverlova.
Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5 930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5 930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7 315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5 930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9 430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5 930 kHz v jihozápadní Evropě a v jižní Americe.